Ja, vielen Dank für die Einladung. Wobei ich mich jetzt nicht als Literaturwissenschaftler fühle, der ich hier stehe, sondern eher als Autor oder als Journalist und mich dem Thema auch eher so genähert habe, weil ich aus dem ganzen akademischen Kontext eigentlich schon sehr lange raus bin und da auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Nichtsdestotrotz war ich sehr dankbar, dass ich mich auch mit dem Thema des Dokumentarischen sozusagen auftragsmäßig beschäftigen konnte, weil das für mich auch neue Einblicke gab, aber trotzdem bitte ich um Nachsicht. Hier sind sicher Spezialisten zu dem Thema anwesend, die wesentlich besser Bescheid wissen als ich. Und möglicherweise ist mir auch der ein oder andere Fehler unterlaufen, aber das kann man dann ja auch in der Diskussion klarstellen. Ich freue mich jedenfalls darauf, dann auch darüber zu diskutieren. Ja, mein Vortrag heißt Reise zum Mittelpunkt der Wirklichkeit. Ich könnte ihn auch umtaufen in Reise zum Mittelpunkt von Bochum, aber ich bin jetzt hier. Wann sich das Folgende zugetragen hat, kann ich im Nachhinein nicht mehr genau rekonstruieren. Aber es muss 1992 gewesen sein, das heißt, ich war ungefähr 15 Jahre alt. Wenn ich mich zu erinnern versuche, sehe ich lediglich einen Ort vor mir, ein wenig unscharf und in ausgewaschenen Farben, wie in einer Werbung für neue HD-Fernseher, in der zunächst herkömmliche, vermeintlich mangelhafte Apparate gezeigt werden. Ich stehe in der Autorenbuchhandlung in München, die Wände über den Bücherregalen zieren in ihrer schwarz-weißen Nüchternheit auf einschüchternde Art monumentale Porträts von Autoren, die hier in der Vergangenheit lasen. Ich bin der einzige Besucher der Buchhandlung. Auf einem Tisch ist ein Buch besonders hervorgehoben. Es ist eine neue Erscheinung, über die ich kurz davor in der Süddeutschen Zeitung eine begeisterte Rezension von Jörg Drews gelesen hatte. W.G. Sebald, die Ausgewanderten. Es ist in einem kleinen exklusiven Verlag erschienen, in dem bereits ein Roman veröffentlicht worden war, der mich nachhaltig verstört hatte, Christoph Ransmeyers Die letzte Welt. Sebalds vier lange Erzählungen sind ein weiteres Buch der anderen Bibliothek, die schon durch ihr äußeres wertvolles Erscheinungsbild und Schuber Exklusivität suggeriert. Aber selbst innerhalb dieses Rahmens war dann das, was mich erwartete, als ich Sebalds Buch aufschlug, eine Überraschung. Etwas, das ich nie zuvor in einem Roman oder etwas weiter gefasst in einem belletristischen Werk gesehen hatte. Ich hoffe, ich habe jetzt die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt, aber es war für mich tatsächlich ein Schock, so etwas zu sehen. W.G. Sebalds Die Ausgewanderten enthielt dutzende fotografische Abbildungen. Warum war das damals so ein Schock für mich? Dazu muss ich präzisieren, bei den Bildern handelt es sich eben nicht, wie Sie hier sehen, um Hochglanzfotos, die dem Ganzen einen Coffee-Table-Look verliehen hätten. Die Abbildungen sind durchweg in wenig kontrastreichen, ja grauen Schwarz-Weiß gehalten, oft ein wenig unscharf und vom Motiv her unspektakulär, beiläufig und privat. Ups, das war jetzt nicht Sinn der Sache. Aber jetzt gebe ich schon alles preis. So, hier. Meine Irritation rührte also nicht nur daher, dass Sebald mit dem ungeschriebenen Gesetz brach, dass belletristische Werke ausschließlich Text und keine Abbildungen enthalten. Die waren für das Sachbuch reserviert. Die beiläufige Optik stand zudem in krassem Kontrast zum auffallend schönen und großen Druckbild und zum elaborierten Stil. Das Gefühl des Einbruchs der Wirklichkeit, das sich in den Fotos vermittelte, war durch ihre offensichtliche Unkünstlichkeit nur umso intensiver, ebenso wie das Gefühl des Voyeurismus, dessen Kitzel und zugleich Ekel ja darin besteht, etwas eigentlich sonst mit gutem Grund Verborgenem zuzusehen. Es war, als ob an den Stellen der Abbildungen die mit viel Sorgfalt vom Autor zusammengefügten Textschichten aufbrachen und darunter in der Tiefe etwas zum Vorschein kam, das vielleicht immer schon unter dem Weiß des Papiers geschlummert hatte, das sich aber bis dahin erfolgreich ignoriert hatte. Das undurchdringliche Grau der Wirklichkeit, der Kern jeder Fiktion, in dem man, starrt man zu lange hinein, zu stürzen droht, der aber zugleich für mich seitdem eine unwiderstehliche Anziehungskraft besitzt. Warum aber ist das so? Warum sind wir von diesem Stoff namens Wirklichkeit so fasziniert? Und warum ist dieser Stoff Wirklichkeit auf einer fotografischen Abbildung so viel direkter wiedergegeben als in einem Text? Warum ist die Abbildung eines Zeitungsausschnitts interessanter als seine Transkription? Dokument aus dem Lateinischen übersetzt heißt das so viel wie beweisendes Schriftstück oder Zeugnis. Hier wird Zeugnis abgelegt über etwas, das im Unterschied zum Ausgedachten der Fiktion wirklich war, tatsächlich geschah. Eine unumstößliche Tatsache. Man kann die Frage nach der Faszination an allem, was wirklich ist, auch so formulieren: Warum sind wir süchtig nach Medien, die diese Wirklichkeit transportieren, sprich nach Dokumenten? Wie ist diese Sucht entstanden? Und was sagt diese ungebrochene und in den vergangenen Jahrzehnten gewaltig gewachsene Sucht über uns selbst aus? Und wo und was ist dieses Ding eigentlich, Wirklichkeit? Machen wir uns also auf die Reise. Adalbert Stifters späte Künstlernovelle Nachkommenschaften von 1864 handelt von dem jungen Maler Friedrich Roderer. Dieser Roderer, der Ich-Erzähler, dessen beharrlich behäbiger Duktus sowohl etwas irrwitzig Lustiges als auch unheimlich Erschreckendes hat, stößt sich an der verklärenden Landschaftsdarstellungen seiner Kollegen. Soll es denn gar nicht möglich sein, fragt er sich, den Dachstein gerade so zu malen, wie ich ihn oft und stets vom vorderen Gosausee aus gesehen habe? Warum malen sie ihn alle anders? Was soll der Grund dieses Dinges sein? Ich will es doch sehen. Ich möchte mir am Ufer des vorderen Gosausees dem Dachstein gegenüber ein Häuschen mit einer sehr großen Glaswand gegen den Dachstein bauen und nicht eher mehr das Häuschen verlassen, bis es mir gelungen ist, den Dachstein so zu malen, dass man den Gemalten und den Wirklichen nicht mehr unterscheiden möge. Doch nicht den erhabenen Dachstein malt dann der manische Roderer in einer Wendung der Erzählung mit der ihr eigenen Komik, sondern ein Moor in dem kleinen Ort mit dem schönen Namen Lüpfing. Aber Roderer macht sich auch hier mit größter Akribie ans Werk, errichtet eine eigene Blockhütte mitten in der Einsamkeit, malt darin an seinem Moorbild und sinniert weiter über seine persönliche Vorstellung vom perfekten Kunstwerk. Er will die, Zitat, wirkliche Wirklichkeit darstellen, auch wenn seine Kollegen ihn dafür verlachen. Aber warum, so fragt er, hat denn Gott das Wirkliche gar so wirklich und am wirklichsten in seinem Kunstwerke gemacht und in demselben doch den höchsten Schwung erreicht, den ihr auch mit all euren Schwingen nicht recht schwingen könnt? Macht nur die Wirklichkeit so wirklich, wie sie ist und verändert nicht den Schwung, der ohnehin in ihr ist, und ihr werdet wunderbare Werke hervorbringen, als ihr glaubt und als ihr tut, wenn ihr Afterheiten malt und sagt, jetzt ist Schwung darin. Am Ende des Textes freilich scheitert Roderer mit diesem Anspruch. Sein Gemälde genügt ihm nicht, so riesig ist es geworden, dass er, um es aus seiner Blockhütte zu bekommen, das Gebäude einreißen müsste. Außerdem hat den Stifter eine Frau kennenlernen lassen. Die Liebe zu ihr lässt ihn sein Moorbild zerstören, ja das Malen ganz aufgeben und eine bürgerliche Existenz gründen. Denn, und hier kommt eine von Stifters wunderbarsten Passagen, Zitat, ich fühle nun eine Freiheit, Fröhlichkeit und Größe in meinem Herzen wie in einem hell erleuchteten Weltall. So unerfüllbar absurd, ja grotesk der übersteigerte Realismus von Stifters Protagonist hier anmutet, so hat doch Stifter selbst sowohl als Autor wie eben auch als Maler genau diesem Ideal nachgeeifert, der vollkommenen Übertragung der Wirklichkeit in ein anderes Medium, dem Vorstoß zur wirklichen Wirklichkeit. Hier zum Beispiel eine Feldstudie von 1840. Hören Sie dazu eine Passage aus seiner wenig später entstandenen, wahrscheinlich bekanntesten Erzählung Bergkristall. Sie beginnt mit einer Schilderung der Landschaft um das Altendorf Gscheid. Wenn man auf die Jahresgeschichte des Berges sieht, so sind im Winter die zwei Zacken seines Gipfels, die sie Hörner heißen, schneeweiß und stehen, wenn sie an hellen Tagen sichtbar sind, blendend in der finstern Bläue der Luft. Alle Bergfelder, die um diese Gipfel herumlagern, sind dann weiß. Alle Abhänge sind so. Selbst die steilrechten Wände, die die Bewohner Mauern heißen, sind mit einem angeflogenen weißen Reife bedeckt und mit zartem Eise wie mit einem Firnisse belegt, sodass die ganze Masse wie ein Zauberpalast aus dem bereiften Grau der Wälderlast emporragt, welche schwer um ihre Füße herum ausgebreitet ist. Seitenlange Beschreibungen wie diese, die immer unklarer zu werden scheinen, je mehr sich der Erzähler um Deutlichkeit bemüht, mögen der Grund dafür gewesen sein, warum Stifter lange Zeit als langweilig minutiöser Beschreibungsliterat abgetan wurde, bevor er nach 1945 durch eine neue Generation von durch Wittgensteins Sprachskepsis geprägten Autoren wie dem früher frühen Peter Handke wiederentdeckt wurde. Aber Stifter wusste sich, wie fast alle Künstler des Realismus im 19. Jahrhundert, gegen die Unmöglichkeit der hundertprozentigen Übertragung der Wirklichkeit, gegen die sie da anschrieben oder anmalten, abzusichern. Auch wenn dieses Paradox den Texten eine Abgründigkeit verleiht, die vielleicht gar nicht beabsichtigt war und die sie heute so interessant macht. Entgegen der Meinung seines Protagonisten Roderer braucht es nämlich für Stifter sehr wohl die Instanz des künstlerischen, das heißt gestaltenden Subjekts, damit die Wirklichkeit auch wirklich zu sich kommt. Damit vertrat er die gängige zeitgenössische ästhetische Auffassung, die der Philosoph Moses Mendelssohn 1757 so formulierte: Der Künstler soll idealische Schönheiten, die in der Natur immer nur partiell und zerstreut vorkommen, in einem einzigen Gesichtspunkt versammeln und ein Ganzes daraus bilden. Nichts anderes als dieses bedeuten die gewöhnlichen Ausdrücke der Künstler, die Natur verschönern, die schöne Natur nachahmen und so weiter. Mimesis stellt sich in den Dienst der Ästhetik. Das Kunstwerk wird zum Substrat einer Wirklichkeit, aus der jeder Zufall verbannt ist und deren Einzelelemente sich zu einem organischen Ganzen fügen. So geht es also nicht um die Wirklichkeit im eigentlichen Sinne, sondern um die Wahrheit in der Kunst und nicht zuletzt auch im Realismus. Deswegen ist der sympathische Loser Roderer als Künstler für Stifter ein Gescheiterter. Dieses immer schrillere Beharren in der Ästhetik auf der Unverzichtbarkeit der schöpferischen Arbeit der Instanz Mensch erklärt sich auch daher, dass diese zur Mitte des 19. Jahrhunderts hin, zur Zeit der Realisten, also bei der Produktion von Kunst, mit einem Mal, wenn nicht obsolet, so doch stark in Frage gestellt wurde. 1826 gelingt dem als Maler mäßig begabten Niepce nach 8-stündiger Belichtungszeit das erste Foto der Welt. Der Blick aus seinem Arbeitszimmer. An den Folgen dieses unscheinbaren Bildes laborieren wir bis heute. Unsere Welt ist seitdem nicht mehr dieselbe. Denn von nun an existierte ein Verfahren, das in Sachen Abbildung der Wirklichkeit alle anderen Künste buchstäblich in den Schatten stellte. Es ist die Verwirklichung von Friedrich Roderers Ideal in Stifters Nachkommenschaften und in gewisser Weise die Widerlegung des damals in den Künsten verbreiteten ästhetischen Konzepts, das das gestaltende Subjekt in den Mittelpunkt rückte. Betrug, Nachhelfen mit Pinselstrichen ist aber gar nicht denkbar, schreibt zutiefst beeindruckt Alexander von Humboldt 1838, nachdem er die ersten Fotos sah. Die Bilder haben ganz den unnachahmlichen Naturcharakter, den die Natur nur selbst hat aufdrücken können. Wie keinem anderen Medium vor ihr ist der Fotografie das Versprechen des Dokuments eingeschrieben. Dieses Versprechen lautet: Seht her, das hier ist die Wirklichkeit. Das, was hier gezeigt wird, ist nicht bloß Behauptung und Beschreibung, sondern es geschah tatsächlich. Oder wie es Roland Barthes 1980 in seinem etwas mystischen Buch über die Fotografie, Die helle Kammer, ausdrückt: Kein gemaltes Porträt hätte mir, auch wenn es mir als wahr erschienen wäre, zu suggerieren vermocht, sein Referent habe wirklich existiert. Die Fotografie ist, wörtlich verstanden, eine Emanation des Referenten. Von einem realen Objekt, das einmal da war, sind Strahlen ausgegangen, die mich erreichen, der ich hier bin. Die Dauer der Übertragung zählt wenig. Die Fotografie des verschwundenen Wesens berührt mich wie das Licht eines Sterns. Eine Art Nabelschnur verbindet den Körper des fotografierten Gegenstands mit meinem Blick. Das Licht ist hier, obschon ungreifbar, doch ein körperliches Medium, eine Haut, die ich mit diesem oder jener teile, die einmal fotografiert worden sind. Offiziell zuständig für das Bezeugen der Wirklichkeit oder anders das Medium der Wirklichkeit schlechthin und damit das erste dokumentarische Medium, das als solches auch bezeichnet wird und ein eigenes Genre bildet, wird jedoch nicht die Fotografie, sondern ihr kleiner Bruder, der Film. Am 8.2.1926, einige Jahre bevor der Begriff der Dokumentarfotografie geprägt wird, bescheinigt in einer Besprechung in der New York Sun ein Kritiker unter dem Pseudonym The Moviegoer den Film Moana von Robert Joseph Flaherty, Documentary Value. The Moviegoer, dahinter verbarg sich der britische Filmemacher John Grierson, der in den folgenden Jahren neben dem Russen Tsigar Vertov zum wichtigsten Theoretiker des Dokumentarfilms werden sollte. Griersons Thesen zum Dokumentarfilm prägten die Wahrnehmung des Genres bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Und ich behaupte, die meisten Redakteure bei den öffentlich-rechtlichen würden sie noch immer so unterschreiben. Grierson beschreibt den Dokumentarfilm in Opposition zum Spielfilm. Dieser sei im Wesentlichen profitorientiert und wolle unterhalten. Der Dokumentarfilm jedoch habe eine erzieherische Qualität, die das Subjekt aus dem Konsumzusammenhang herauslöst und wieder gesellschaftlich einbindet. Es geht Grierson gar nicht in erster Linie um das unmittelbare Abbilden einer wie auch immer gearteten Wirklichkeit. Stattdessen wird dem Dokumentarfilm eine gesellschaftliche Funktion zugewiesen. Der Zuschauer soll nicht verführt oder abgelenkt werden, er soll sich nicht in Scheinwelten flüchten, stattdessen soll er sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen und durch diese aktive Beschäftigung zum mündigen Bürger werden. Das Dokumentarische wird also umgehend ideologisiert, indem es eine, wenn auch hier vermeintlich rechtschaffene Aufgabe erhält, die Bildung, Erziehung und Aufklärung des Subjekts. Was natürlich durch die propagandistische Nutzung des gedrehten dokumentarischen Materials letztlich ad absurdum geführt wird. Dieses Paradox führen nicht zuletzt die wenig später entstandenen Propagandafilme Leni Riefenstahls vor Augen, die als Dokumentarfilme angelegt waren. Noch einmal, in dieser Frühphase des Dokumentarfilms geht es um die Darstellung von sozialen Verhältnissen als Wirklichkeit mit Hilfe dokumentarisch anmutenden Materials. Das schließt mit ein, dass Szenen von Laiendarstellern nachgestellt werden. So wird zwar in dem als exemplarisch dokumentarisch gelobten Moana, wie schon in seinem Vorläufer, dem ersten abendfüllenden Dokumentarfilm Nanook der Eskimo, ebenfalls von Flaherty, 1922 gedreht, vordergründig der Alltag von Ureinwohnern dargestellt. In Moana sind es die Ureinwohner der Südsee. Die Protagonisten wurden jedoch vor Ort nach Fotogenität gecastet. Die Frauen mussten halb nackt sein und die Männer sich traditionelle Kostüme anziehen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt normale westliche Kleidung trugen und so weiter. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Der Dokumentarfilm befindet sich also offiziell im Gegensatz zur Illusionsmaschine Spielfilm auf der Seite der Guten, sei es, weil er Unterdrückten und Randfiguren eine Stimme gibt oder Aufklärung darüber betreibt, was wirklich Sache ist. Ob dahinter eine demokratische oder eine diktatorische Haltung steht, ist wieder eine andere Frage. Dieser investigativ-politische Gestus bleibt dem Dokumentarfilm auch nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten, mit einem entscheidenden Unterschied. Im Direct Cinema, das seit 1960 von Nordamerika ausgehend bald weltweite Verbreitung fand, steht ihm wieder das, was Anfang des 19. Jahrhunderts die Fotografie zum revolutionären Medium werden ließ, im Mittelpunkt. Die Technik, die den Menschen obsolet macht und wie von selbst eine unmittelbare Abbildung des zufälligen Geschehens liefert. Der Filmer soll sich nicht wie bei Grierson oder in der französischen Bewegung des Cinéma Vérité einmischen, Szenen nachstellen oder gar vor Ort Zeugen befragen, sondern wie eine Fliege an der Wand sein. Die reine Beobachtung, objektiv, ungestört. Möglich geworden war dies durch leichteres Equipment. 60mm Handkameras, keine 35mm Filmrollen und schwere Stative mehr, dazu Synchronton. Der totalen Erfassbarkeit der Wirklichkeit steht somit scheinbar nichts mehr im Wege. Klaus Wildenhahn, der wichtigste Vertreter eines Direct Cinemas in Westdeutschland, fasst seinen Begriff von Dokumentarfilm Mitte der 1970er wie folgt zusammen. Der Dokumentarfilm ist Arbeit bzw. Handwerk und zielt unabhängig von seinem konkreten Gegenstand auf die Befreiung der Arbeit von der Herrschaft des Kapitals. Der Spielfilm auf der anderen Seite ist Industrie und zielt auf die Konsolidierung des Kapitals. Der Dokumentarfilm vertritt die Beherrschten, er dient gesellschaftlicher Information und Diskussion. Während der Spielfilm eine geschlossene Form hat, ist der Dokumentarfilm offen, er ordnet sich der Einmaligkeit der historischen Realität unter. Es ist auffallend, dass etwa zur gleichen Zeit wie das Direct Cinema auch in anderen Kunstsparten das Dokumentarische in aller Munde ist. So im Dokumentartheater. Rolf Hochhuths Der Stellvertreter von 1963 und vor allem Peter Weiß Die Ermittlung von 1965 wären hier zu nennen. Auch hier sieht sich das Dokumentarische als Anwalt der Aufklärung, aber ähnelt Weiß' Standpunkt jedoch eher der Vorkriegsästhetik Griersons. Das Material darf für propagandistische Zwecke zugespitzt werden oder, wie es Weiß selbst 1968 formuliert hat, bei der Schilderung von Raubzug und Völkermord ist die Technik einer Schwarz-Weiß-Zeichnung berechtigt. Ohne jegliche versöhnliche Züge auf Seiten der Gewalttäter, mit jeder nur möglichen Solidarität für die Seite der Ausgeplünderten. Die auftretenden Figuren werden in einen geschichtlichen Zusammenhang versetzt, Gleichzeitig mit der Darlegung ihrer Handlungen wird die Entwicklung gezeigt, deren Ausschlag sie sind, und es wird aufmerksam gemacht auf noch bestehende Folgeerscheinungen. Anhand ihrer Tätigkeit wird der Mechanismus demonstriert, der weiterhin in die Wirklichkeit eingreift. Alles Unwesentliche, alle Abschweifungen können weggeschnitten werden zugunsten der eigentlichen Problemstellung. Die poststrukturalistische Theorie hat seit den 1970ern den Wahrheitsanspruch, den die Genres des Dokumentarischen für sich beanspruchten, freilich erfolgreich dekonstruiert. Natürlich leuchtet uns heute ein, dass all die wortreichen Bemühungen, das dokumentarische Genre, vor allem in jenem Medium, dem wir am meisten glauben, im Film, als objektive Wirklichkeitsabbildung und daher als Wahrheitsinstrument zu etablieren, absurd sind. Es leuchtet Ihnen sicherlich ein, dass bereits die Voraussetzungen des Filmens jeder wie auch immer gearteten Objektivität zuwiderlaufen. Die Auswahl des Bildausschnitts und damit der Bildaufbau, der sich an den allermeisten Fällen an traditionellen ikonischen Mustern orientiert, so zufällig er auch sein mag. Hier zwei Beispiele. Bei Robert Capers Aufnahme eines von einer tödlichen Kugel getroffenen Soldaten im spanischen Bürgerkrieg 1936, Inbegriff des entscheidenden Augenblicks, des einen Augenblicks, auf den der Fotograf nur mit viel Glück bzw. Zufall stößt und den der Fotograf Henri Cartier-Bresson einmal als konstitutiv für sein Metier bezeichnet hat. Bei Capers sterbenden Soldaten mit seinen ausgebreiteten Armen erinnern wir uns sofort an christliche Ikonen. Oder bei Joe Rosenthals Foto vom 23.02.1945, als amerikanische GIs ihre Flagge auf einer eben eroberten Pazifikinsel aufstellten. Warum ist dieses Bild so einprägsam? Weil es einen klaren Bildaufbau, eine klare Dynamik und eine geradezu abstrakte Formgebung hat. Das Problem ist nur, diese beiden Ikonen des Dokumentarischen, die selbst nach traditionellen ikonischen Mustern funktionieren, sind gestellt. Als Kepper an der spanischen Front eintraf, war er enttäuscht. Es gab für seinen Geschmack zu wenig Action. So wurden ihm einige Soldaten ausgeliehen, mit denen er dann seine Vorstellung vom Krieg inszenierte, um am Ende von Hunderten von Fotos ein einziges auszuwählen. Auch Rosenthal war die amerikanische Flagge, die auf Iwo Jima bereits wehte, als er eintraf, viel zu mickrig. Also ließ er die GIs einfach noch einmal ein größeres Modell aufstellen. Die Liste manipulierter, vermeintlich dokumentarischer Fotos, sei es durch Retusche oder Nachstellung, ist lang und reicht von den Ursprüngen des Mediums bis heute. Zuletzt wurden diverse Weltpressefotos als manipuliert entlarvt. 2012 war der Lichteinfall auf dem erschütterten Foto zweier Väter im Gazakrieg, die ihre toten Kinder zu Grabe tragen, so stark dramatisierend nachbearbeitet worden, dass überlegt wurde, dem Fotografen den Titel abzuerkennen. Was schließlich dieses Jahr geschah, als bekannt wurde, dass eine Fotoserie über das heruntergekommene Charleroi teilweise gar nicht dort entstanden oder gleich ganz im Studio des Fotografen gestellt worden war. Dieselben Vorbehalte gelten natürlich auch für den Dokumentarfilm. 1996 gewann der britische Dokumentarfilm The Connection über den Heroinschmuggel von Kolumbien nach England diverse Preise. Zwei Jahre später stellte sich heraus, dass Schlüsselstellen des Films nachgestellt worden waren. Die Produzenten mussten 2 Millionen Pfund Strafe zahlen. In eine entscheidende Phase treten aber das gefälschte Bild und damit auch das Dokumentarische durch eine technische Neuerung. Wir haben ja bereits gesehen, wie eng verbunden die ästhetischen Konzepte des dokumentarischen Genres im Film mit der technischen Machbarkeit waren. Immer noch kleinere, handlichere Kameras, die zudem nicht mehr von einem Fachmann oder einer Crew, sondern von einer Privatperson bedient werden können, ermöglichen scheinbar einen immer noch direkteren Zugang zu immer noch geheimeren Regionen der Wirklichkeit. So ab etwa Mitte der 1990er Jahre die Digitalkamera. Doch mit ihr dreht sich die Entwicklung um. Nach den notwendigen poststrukturalistischen Demystifikationen des Dokumentarischen in den vergangenen Jahrzehnten wird es nun noch wesentlich substanzieller in Frage gestellt. Warum das Foto und mit ihm der Film zu solchen exemplarisch-dokumentarischen Medien wurden, war ja ihr Status als indexikalisches Zeichen, das heißt als Spuren eines Referenten, der sich anders als bei einer Zeichnung zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich vor der Kamera befunden haben musste. Zwar wohnte, so der US-amerikanische Fototheoretiker Peter Lunenfeld in seinem Aufsatz »Das dubitative Bild« aus dem Jahr 2000, Zwar wohnte der Fotografie immer schon die Möglichkeit, verändert werden zu können, inne, aber das digitale Foto ist so unentwirrbar mit anderen Elementen der Computergrafik verbunden, dass die früher einzigartigen Qualitäten der Fotografie als Fotografie verloren gehen. Im Reich des Digitalen sind alle Bilder der visuellen Alchemie des Zeichenprogramms unterworfen, das dem Benutzer eine Reihe von Werkzeugen anbietet, mit denen er jede Eigenschaft eines Pixels zu modifizieren vermag. In dieser Hinsicht muss die digitale Fotografie jetzt so behandelt werden, als hätte sie denselben Wahrheitsgehalt oder Mangel an Wahrheitsgehalt wie ein geschriebener Text. Dass die Manipulationsmöglichkeiten digitaler Bilder und Techniken der breiten Öffentlichkeit immer noch nicht bewusst sind, zeigt ein Beispiel aus der allerjüngsten Zeit. In einer Ausgabe der Talksendung Jauch wurde ein Video präsentiert, in dem der griechische Finanzminister Varoufakis Angela Merkel stellvertretend für Deutschland den Stinkefinger gezeigt haben soll. Die Empörung über das respektlose Verhalten kochte in der Sendung und kurz danach, vor allem geschürt von der Bild-Zeitung, hoch. Der Komiker Jan Böhmermann behauptete daraufhin in seiner Satire-Sendung, bei dem Video handele es sich um einen Fake von ihm selbst. Und zum Beweis führte er vor, wie einfach es heute ist, mit ein paar wenigen Mausklicks die vermeintliche Wirklichkeit zu ändern. Kurz darauf entlarvte Böhmermann dann seine eigene Behauptung, der zunächst Glauben geschenkt worden war, als weiteren Fake. Aus dem Fake wurde ein Meta-Fake, ein Fake-Fake. Worum es ihm ging, so Böhmermann, sei zu zeigen, dass das Video aus dem Zusammenhang gerissen worden sei. Zitat: Ihr habt einen griechischen Politiker am Stinkefinger durchs Studio gezogen, damit sich Mutti und Vati abends nach dem Tatort nochmal schön aufregen können. Der Ausländer, raus aus Europa mit dem. Er ist arm und nimmt uns Deutschen das Geld weg. Das gibt's ja wohl gar nicht. Wir hier sind die Chefs. Zitat Ende. Die Wirklichkeit ist im Digitalzeitalter offiziell von ihrer Simulation ununterscheidbar geworden. Ja, das, was wir gutgläubig als Dokumentation der Wirklichkeit begriffen, ist spätestens mit dem digitalen Bild als letztlich genauso subjektiv und inszeniert wie Werke der Fiktion entlarvt. Die Unterscheidung, wegen der in der Epoche des Realismus heftig gestritten wurde, hier die bloße technische Abbildung, dort die wahre schöpferische Arbeit, ist obsolet. Alles ist heute Schöpfung, so der Tenor. Man könnte damit auch sagen, die Darstellung der Wirklichkeit im Dokument ist endgültig eine Frage des Glaubens geworden. Was Dokument und was Fiktion ist, entscheidet lediglich das Etikett. Stimmt das? Ein Beispiel. Im Februar dieses Jahres initiierte ich für das vom S. Fischer Verlag herausgegebene Online-Magazin 114 ein Projekt. 9 Schriftstellerkollegen sollten sich mit dem realen Fall zweier österreichischer Teenager auseinandersetzen, die 2014 von Wien in den Dschihad gezogen waren und sich dem IS angeschlossen hatten. Mein Kollege Fridolin Schleib schrieb eine fiktive Akte über eines der Mädchen und ihre Radikalisierung. In dieser Akte wurden auch SMS-en, Tagebucheinträge und Briefe wiedergegeben. Einer begann folgendermaßen. Zitat: Auf Wiedersehen, Freunde und Baba. Wundert euch nicht, wenn ihr ab morgen was Uriges über mich hört. Bin unterwegs und keiner hat was gemerkt. Mehr sage ich jetzt noch nicht, aber glaubt nicht alles. Überall ist so voller Lügen. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Außer vielleicht noch, dass es dort für viele von uns viel zu tun geben wird. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Zitat Ende. Als ich Fridolins Beitrag las, störte ich mich bei allem Interesse und aller Bewunderung dafür, wie konsequent er sein Konzept verfolgt hatte, an dem aufgesetzten jugendlichen Tonfall, dem Slang. Er klang in meinen Ohren irgendwie falsch. Ein paar Monate später las ich einen Artikel über ein weiteres Mädchen, dieses Mal aus München, das ebenfalls nach Syrien zu den IS-Kriegern gereist war. In einem ihrer Tagebucheinträge hieß es, Zitat: Ich kann es kaum erwarten, endlich muss ich den Schleier nicht mehr heimlich tragen. Ich warte sehnsüchtig auf den 28.02., ein Tag, der mein Leben, inshallah, komplett verändern wird. Und später, kurz vor dem Abflug, nur noch 15 Tage, inshallah, der Tag wird immer näher. Heute werde ich, inshallah, mein Flugticket kaufen. Ich muss ehrlich sein, ein bisschen Angst habe ich. Ich behaupte, beide Texte sind vertauschbar. Fridolins Text könnte genauso gut der Wirklichkeit entsprungen sein. Der Text der jungen Gotteskriegerin der Fantasie. Vom Stil und Inhalt allein ist das nicht entscheidbar. Wird im Rahmen des Fiktiven ein Dokument 1:1 übertragen, wirkt es schnell grotesk und absolut unglaubwürdig. Aber nur wegen des Rahmens. Sehen wir dasselbe Dokument unter Vorzeichen des Faktischen, zum Beispiel in der Zeitung, sind wir selbstverständlich bereit, ihm zu glauben, so unglaublich es auch klingen mag. Im Übrigen, auch Stifters Einleitung der Bergkristall-Erzählung könnte ohne weiteres zur Reportage umetikettiert werden. Läuft es also wirklich darauf hinaus, dass Etikett entscheidet über den Wirklichkeitsgehalt? Endet er also hier der Traum von einer Reise zum Mittelpunkt der Wirklichkeit? Befanden wir uns die ganze Zeit über etwa in einem Simulator, der uns den Sturz einem realen Kern zu nur vorgaukelte? Zeit für eine kurze Rast auf unserer Reise.
Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Bayern 2 präsentiert Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
Werbepause.
Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Meine Tonbänder sind mein Widerstand. Von Thomas von Steinegger.
Bitte verlass mich nicht, sagt sie. Sie erträgt die endlosen Diskussionen nicht mehr, die Streitereien. Aber eigentlich will sie ihn gar nicht verlassen. Sie kann ihn nicht verlassen. Sie weiß, was sie ihn braucht. Dass tatsächlich er erst wieder ihrem Leben einen Sinn gegeben hat. Mir ist übel. Sie muss sich setzen. Vom Stuhl aus, eine Hand an ihrem Bauch, sieht sie in sein Gesicht. Sie kennt seinen Gesichtsausdruck. Gleich beginnt er zu weinen. Ich kann nicht mehr, sagt er. Einen Tag länger und ich werde wahnsinnig. Ich kann nicht mehr, sagt er. Er weint. Sie möchten wissen, ob er sie verlässt? 13 Sätze haben an ihm neugierig. Vielleicht Erinnerungen an eigene Erlebnisse oder sogar Sympathien für sie oder ihn. Sie schauen in das ernste Gesicht des Erzählers. Sie fragen, und? Wie geht es weiter? Der Erzähler blickt sie an. Er lächelt und sagt, es geht nicht weiter. Es ist nur eine Geschichte, eine erfundene Geschichte. Sie sind mir aufgesessen. Die Frau und der Mann sind mir vollkommen egal. Ich habe keine Lust mehr, noch etwas dazu auszudenken. Sorry, nicht so.
Was Sie gerade hörten, war eine Aufnahme mit Klaus Hofer von 1977. Klaus Hu, werden sich jetzt die meisten von Ihnen fragen, muss man den kennen? Wo hat man den Namen schon einmal gehört? Die Antwort ist nirgendwo. Klaus Hofer ist bis heute ein unbeschriebenes Blatt. Er steht in keinem Lexikon, in keiner Zeitschrift taucht sein Name auf. In Fernsehen und Radio ist bisher kaum etwas von ihm zu sehen oder zu hören gewesen. Was an sich ein Paradox darstellt. Denn Klaus Hofer muss als einer der interessantesten Hörspielkünstler der letzten Jahre gelten. Jens Knief, Dramaturg beim NDR und Autor des Standardwerks Hörspielgeschichte von 1923 bis heute, sowie Leiter des Zentrums für Hörspielforschung in Dresden.
Ja, das, was wir mittlerweile von Klaus Hofer kennen, gehört meines Erachtens zu den größten Entdeckungen in der Geschichte des deutschen Hörspiels. Es ist sozusagen der kuriose Fall eines Künstlers, der da ist und produziert und produziert und produziert, aber eben, er wird nicht wahrgenommen. Man kennt ihn nicht. Sie haben ja sozusagen einen höchst originellen Künstler als Zeitgenossen, der seiner Zeit vielleicht entscheidende Impulse gegeben hätte, hätte sie ihn und sein Werk gekannt. Eine höchst absurde Lage also.
Abseits der Öffentlichkeit hat da einer fast 5 Jahrzehnte geschrieben, entworfen, und auch in Zeiten der Digitalisierung auf einem analogen Tonbandgerät Marke Rebox A77 Aufnahmen gemacht. Allein und buchstäblich in seinem stillen Kämmerlein, einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Kasseler Stadtteil Brasselsberg. Es ist ein regnerischer Montagmorgen an jenem 11. April 1995, als Petra Weber ihren ehemaligen Lebensgefährten Klaus Hofer wie immer einmal im Monat besucht.
Also ich klinge also einmal, zweimal und es passiert nichts.
Naja, und so weiter. Ich glaube, Sie haben eine Vorstellung. Unsere Zeit ist besessen vom Dokumentarischen und damit auch ich als ihr Bewohner. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem Hörspiel Meine Tonbänder sind mein Widerstand von 2008, ein fiktives Feature über einen unbekannten fiktiven Hörspielkünstler, für den Rolf-Dieter Brinkmann als Vorbild diente, der manische Brinkmann, der bei sich zu Hause und auf seinen Streifzügen durch Köln Stunde um Stunde in ein Tonbandgerät sprach, schrie und schimpfte. Diese Brinkmann-Tonbänder, Anfang der 1970er Jahre aufgenommen, lagen Jahrzehnte im Archiv, bevor sie 2005 vom Bayerischen Rundfunk unter dem Titel Wort-Sex-Schnitt gesendet wurden. Auch das ein Zeichen für die neue Sucht nach dem Dokumentarischen. Ein Jahr zuvor war übrigens Michael Moores Fahrenheit 9/11 der erste Dokumentarfilm gewesen, der es in die Kinocharts geschafft hatte. Mein Hörspiel wiederum ist dem Genre der Mockumentary zuzurechnen. Mockumentary, das ist eine fiktive Dokumentation, die so tut, als sei sie echt, deren fiktiver Status aber von Anfang an klar ist, auch wenn sie oft unglaublich glaubhaft wirkt. Stichwort, das Etikett entscheidet. Mockumentaries gibt es schon lange, zu nennen wären etwa Wells berühmtes Krieg der Welten-Hörspiel von 1938 oder der Beatles-Film A Hard Day's Night von 1964. Doch zu ihrem Höhepunkt kommt das Genre erst ziemlich genau ab der Jahrtausendwende. Denken Sie an die Inflation von pseudodokumentarischen Filmen, die 1999 das Blair Witch Project auslöste. Denken Sie an Borat oder The Office bzw. Stromberg. Und gab es bisher das lediglich das Genre Dokumentation, das natürlich sehr weit gefasst war, ist heute der Begriff Doku in aller Munde und hat zu einer Explosion der Subgenres geführt. Von Doku-Drama über Doku-Soap bis zu Doku-Fiction, ganz zu schweigen von Formaten wie Living History, hier sehen Sie es auf dem Foto, bei dem Menschen unter Beobachtung der Kamera ein Leben wie in der Steinzeit oder auf einem Gutshof des 19. Jahrhunderts führen. Oder die sogenannte Scripted Reality, bei der Laien nach Drehbuch echt wirkende Situationen nachspielen. In der bildenden Kunst spricht man vom Documentary Turn, die vorangetriebene Verschränkung von Kunst und Leben und der verstärkte Einbezug von dokumentarischem Material. Auch das dokumentarische Theater feiert Renaissance mit Projekten der vielfach ausgezeichneten Gruppe Rimini-Protokoll. Nicht das Material wird hier von Schauspielern auf die Bühne gebracht, sondern gleich die betreffenden Protagonisten aus dem wirklichen Leben. Oder wie in Die letzten Zeugen, eine aktuelle Inszenierung am Wiener Burgtheater, wo echte Überlebende des Holocausts mit Schauspielern, die ihre Texte vorlesen, interagieren. Ein Konzept, dem auch der Bayerische Rundfunk mit seinem andauernden Mammutprojekt Die Quellen sprechen, über die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg aufgreift. Diese Linie, die ich hier mit mehr oder weniger wahllos herausgegriffenen Beispielen aufzeige, wäre beliebig fortsetzbar. Die Masse an dokumentarischen Kunstwerken in unserer Zeit ist erstaunlich. Auffallend ist jedoch eine entscheidende Veränderung zu früheren Positionen. Bei den neuen Dokumentationsformaten handelt es sich meistens um offen als solche etikettierte Mischformen, um ein meist kaum noch unterscheidbares Amalgam aus dokumentarischem oder dokumentarisch anmutendem Material und Fiktion, das ein Gefühl von Wirklichkeit produziert. Aber wie konnte es dazu kommen? Warum nun ist unsere Zeit nach den politisch unruhigen Epochen der 1930er und 1960er so versessen auf das Dokumentarische wie nie zuvor? Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Grob gesprochen ließen sich bisher zwei Hochzeiten des Dokumentarischen ausmachen. Zwischen den Weltkriegen, als die Dokumentation im Film und in der Fotografie den mündigen Bürger über die ungerechten gesellschaftlichen Verhältnisse ins Bild setzen und aufklären wollte, ebenso ab etwa 1960, als im Geist der sogenannten 68er die verdrängten Verbrechen der Elterngeneration und die gesellschaftlichen Missstände wie der Krieg in Vietnam beleuchtet wurden. Dokumentationen besaßen meist einen politischen, ja agitativen Gestus. Unleugbare Fakten wurden allerspätestens in der Montage, wenn auch im Namen der Gerechtigkeit, ideologisiert. Die Wirklichkeit wurde produziert und zur Wahrheit erklärt. Das Dokumentarische stand dabei meist für eine Gegenöffentlichkeit, eine Gegenwahrheit, die aufklären wollte und den herrschenden Diskurs in Frage stellte. Ohne Zweifel agieren die neuen Formen des dokumentarischen Theaters wie Rimini-Protokoll oder eben das Hörspielprojekt Die Quellen sprechen in genau dieser aufklärerischen Tradition. Und ohne Zweifel gab es auch immer schon Mischformen von Dokumentation und Fiktion. Sie erinnern sich, der Film Moana von 1926, für den das erste Mal der Ausdruck dokumentarisch verwendet wurde, war über weite Stellen inszeniert. Das, was wir heute ein Reenactment und eine Scripted Reality bezeichnen würden. Doch was sich geändert hat, ist dies. Der Begriff Dokumentation, der lange als Gegenöffentlichkeit zu der offiziellen Version der Wirklichkeit der Nachrichten stand, hat insofern viel von seinem subversiven Glanz verloren, als dass der Begriff Doku spätestens Ende der 1990er zum festen Bestandteil des Mainstreams und im Fernsehen Teil des Hauptprogramms geworden ist. Das geht nicht ohne Folgen für die Gestaltung von Dokumentationen ab. Sehen Sie hier ein Beispiel.
Als würden wir vom Westen bedroht, dabei richtete sie sich schlicht die Mauer.
Wir Menschen kommen zu Traveling.
Also man wusste ja noch, man kann nicht über die Mauer singen oder über irgendwelche Dinge. Also ich hätte ja hier so für die Mauer scheißen oder so, aber hatte die ja nicht.
40 Jahre lang existierte die DDR. Und immer aufs Neue war die bestimmende Frage für die Künstler dort, wie geht das, Kultur in einer Diktatur?
Natürlich gab es auch da Leute, die dann in den Knast lieber gegangen sind, als sich dieser Repression zu beugen. Aber mein Gott, wer ist denn schon zum Helden geboren?
Ich bin der neue Parteisekretär. Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe. Hoffentlich haben Sie die Arbeitsschutzbestimmung erklärt. Hier holt sich nämlich auf einmal der Beule.
Okay. Ich würde bezeichnen, dass der Westen Kultur als Unterhaltung betrachtet. Für den Westen, der Arbeiter hat immer gearbeitet, also die Bundesrepublik hat gearbeitet, hat sehr viel Geld gemacht, war sehr erfolgreich und Kultur war was, da ging man mal hin, also ins Theater oder mal ins Konzert oder kaufte sich mal eine Platte. Aber im Osten, die Menschen die hatten einen unglaublichen Bezug zur Kultur. Das war für die wie Nahrung, Überlebensnahrung.
Sie haben uns träumen lassen, uns die Vergangenheit erklärt und uns einen Spiegel vorgehalten, die Künstler in unserem Land. Sie haben die Menschen bewegt und uns in die Zukunft schauen lassen. In vier Folgen erzählen wir ihre Geschichte. Die Geschichte einer bewegten Republik. Der bewegten Republik Deutschland.
Antifaschistischer Schutzwall, hieß es. Als würden wir vom Westen bedroht. Dabei richtete sie sich schlicht die Mauer gegen die eigene Bevölkerung. Aber sie meinten, das rechtfertigen zu können, dass erst unter einem solchen Schutz man im ungestörter durch den Einfluss des Westens, durch die Abwerbung, wie es hieß, von Bürgern, nun endlich den eigenen Weg gehen könnte.
Für alle ist die menschenverachtende Diktatur jetzt offensichtlich geworden. Und trotzdem, die Mehrheit der Künstler glaubt weiter an den Erfolg des Modells DDR.
Wir waren froh über die Mauern.
Sie sahen einen Ausschnitt. Sie sahen einen Ausschnitt aus der dritten Folge meiner Doku-Reihe Bewegte Republik Deutschland. Das Mikro geht irgendwie nicht mehr, oder? Akku leer. Aber vielleicht spreche ich einfach laut und Sie hören mich sowieso. Hören Sie mich da hinten? Ja, dann spreche ich einfach laut. Das war also ein Ausschnitt aus der dritten Folge meiner Doku-Reihe Bewegte Republik Deutschland, realisiert 2014 für den Sender Dreisat, über die Geschichte der Künste in der BRD und der DDR von 1945 bis heute. Ist okay, ich brauche es nicht. Ist okay. Ihnen allen wird etwas aufgefallen sein, auf das nahezu jede Doku setzt, die heute im Fernsehen oder auch im Kino läuft, was aber zum Beispiel der Ästhetik eines Klaus Wildenhahns, eines Direct Cinemas natürlich absolut widerspricht. Die Emotionalisierung des Zuschauers durch stimmungsvolle Musik, Auswahl von Bildern, die Identifikation anbieten, wie jene der Flüchtenden und schließlich, für Sie vielleicht jetzt nicht in der gesamten Dimension erfassbar, weil es sich ja um einen winzigen Ausschnitt einer 45-minütigen Sendung handelt, der dramaturgische Aufbau, der in genauen Abständen von wenigen Minuten Plotpoints setzt, neue dramatische Wendungen der Geschichte, richtiger der Geschichte der Geschichte. In gewisser Weise ist das emotionale Manipulation der allerschlimmsten Sorte. Negativ betrachtet könnte man sagen, wie nie zuvor wird auch der Bereich der Wirklichkeit, für den sonst immer Objektivität eingefordert wird, den Regeln des Kommerzes und der Unterhaltung unterworfen. Positiv betrachtet ließe sich aber dagegen einwenden, dass auf diese Weise dokumentarische Sendungen und Inhalte für eine Zuschauerschicht erschlossen werden, die unter den Prämissen der objektiven Maßstäbe, wie sie ein Direct Cinema ansetzt, nie stattfinden könnten. Warum aber gibt es überhaupt die Nachfrage danach? Ein Thema wie jenes 70 Jahre deutsche Kulturgeschichte zu erzählen, ist typisch für unsere Zeit, die wissen will, um ein gängiges Doku-Rezept zu zitieren, wie wir wurden, was wir sind. Nie zuvor wurde so viel über das Dritte Reich gesendet wie heute, von Hitlers Frauen bis Hitlers Wissenschaftler, dicht gefolgt von der Adenauerzeit in den 68ern und schließlich der Wende. Bei aller Kritik an dem Infotainment, das da betrieben wird, inklusive zweifelhaften Reenactment, passend für eine Epoche, die wie kaum eine andere zuvor Denkmäler baut und alte Gebäude rekonstruiert, wird hier medial ein kollektives Gedächtnis wachgehalten. Nach Jan Assmann erlischt ja das kommunikative Gedächtnis, die direkte Weitergabe von Erinnerungen und Erzählungen nach der dritten Generation, wonach das kulturelle Gedächtnis in Kraft tritt. 70 Jahre nach Kriegsende befinden wir uns also etwa seit der Millenniumswende, seit dem Boom der Dokus, in einer Phase, in der das kommunikative Gedächtnis die Zeit vor 1945 betreffend erlischt. Natürlich handelt es sich hier nicht um den einzigen Grund für den Boom der Dokus, es ist aber ein gewichtiger und zumindest mir einleuchtender, der ebenfalls ohne die fortgeschrittene Technik nicht möglich wäre. Die Digitalisierung bedeutet ja nicht nur die einfachere Aufnahme der Wirklichkeit, sondern auch die problemlosere Archivierung auf schier unbegrenztem Speicherplatz auf minimalstem Raum. Früher hätte man für all das ganze Bibliotheken gebraucht. Die bereits in ihren zusammengesetzten Bezeichnungen als Mischform kenntlich gemachten Doku-Fictions machen zudem von Anfang an auf etwas aufmerksam, das vor der poststrukturalistischen Wende noch als selbstverständlich galt. Die hundertprozentige Übertragung der Wirklichkeit gibt es nicht. Fakt und Fiktion durchdringen sich dabei. Doku-Fictions dokumentieren diese unentwirrbare Durchdringung. Ja, es ist noch komplizierter. Durch immer mobilere und handlichere Handys und Tablets wird das medial vermittelte Bild wie Ton selbst immer einfacher und natürlicher Teil der sogenannten Wirklichkeit, von der sie bisher eigentlich getrennt war. Die Welt wird Meta. Wer die Wirklichkeit dokumentieren will, muss dies in zunehmendem Maße tun, indem er auch die bereits dokumentierte Wirklichkeit dokumentiert. Das klingt kompliziert, ist aber tatsächlich für die Generation unter 40, würde ich behaupten, eine absolute Selbstverständlichkeit. Mockumentaries rufen keine Massenpanik mehr hervor, wie einst vor 80 Jahren Orson Welles Hörspiel Krieg der Welten. Wir, die Meisterarchivare und ständig Dokumentierer, wissen Bescheid, zumindest meinen wir das alles Doku. Den Endpunkt dieser Entwicklung, dessen Steigerung tatsächlich für mich jedenfalls nicht denkbar ist, stellen neueste Streaming-Dienste wie YouNow dar. YouNow wurde 2011 gegründet und ist mittlerweile das beliebteste Live-Streaming-Portal bei Kindern und Jugendlichen. Wie funktioniert YouNow? Sehr einfach. Der Sendende filmt sich mittels einer meistens in seinem Zimmer installierten Kamera live. Währenddessen können die Zuschauer oder besser seine Abonnenten ihn kommentieren und bewerten. Ist das der Traum des Direct Cinemas? Die Neuauflage von Andy Warhols Filmen wie Empire von 1964, 8,5 Stunden unbewegte Perspektive auf das Empire State Building bei anbrechender Dunkelheit, schwarz-weiß und ohne Ton damals wegen seiner Länge, eine Sensation? Oder Sleep, ein Jahr vorher gedreht, wir sehen 6 Stunden den schlafenden Dichter John Giorno. Es gibt einen eklatanten Unterschied zum Livestreaming und dem Live-Dokumentieren des Privaten heute. Auch aufgrund des unausgesprochenen Drucks, positiv beurteilt zu werden, gilt bei YouNow als oberstes Gebot das der Unterhaltung. Die Wirklichkeit der Sender ändert sich entscheidend, weil sie wissen, dass sie ununterbrochen nicht nur beobachtet, sondern bewertet werden. Alles Doku. Immer noch nicht ist für mich die Frage des Anfangs zufriedenstellend beantwortet worden. Warum sind wir heute so süchtig nach der vermeintlichen Wirklichkeit und daher nach dem Dokumentarischen? Das Wirkliche besitzt eine Aura wie nie zuvor. Sebald und seine Erzähltexte mit einmontierten Dokumenten als Werke der 1990er Jahre sind ja Teil des damals gerade einsetzenden Doku-Booms. Interessanterweise begann ja Sebalds enormer internationaler Erfolg erst kurz vor seinem Unfalltod 2001, also genau zur Jahrtausendwende, als mit dem einflussreichen Blair Witch Project der dokumentarische Stil Mainstream wurde. Ich glaube, wir sehen uns in immer krasserer Weise mit einem medialen Paradox konfrontiert, das unmittelbare Auswirkungen auf das Wesen der Dokumentation hat. Für je größer wir die Distanz halten, die wir zur sogenannten Wirklichkeit einnehmen, desto drängender wird der Wunsch, ihr wieder nahe und näher zu kommen. Möglich wird dies nicht zuletzt durch ihre Dokumentation, zurzeit vor allem auf Handybild- und Tonaufnahmen. Je häufiger wir sie aber dann dokumentieren und das Dokumentierte rezipieren, beglückt, endlich die Wirklichkeit zu sehen, desto weiter entfernen wir uns wieder von ihr. Das Dokumentarische fällt hier in eins mit einem Begriff, den ich bis jetzt vermieden habe, weil er so vieldeutig ist, das Authentische. Authentische Aufnahmen von authentischen Menschen und authentischen Landschaften, das ist, was wir wollen. Wir gieren nach dem einen Moment des Authentischen, falsch, nach der Aufzeichnung des einen Moments des Authentischen. Wirklich ist, wer oder was wirklich authentisch ist, das heißt auf Personen bezogen, aufrichtig, ehrlich, unverstellt, die aber paradoxerweise erst als authentifiziert gilt, wenn sie dokumentiert wird. Die gewachsene Medienkompetenz in Ehren, aber es braucht schon einen kühlen Kopf, um da bei all den Metadokumentationen unterscheiden zu können, welches Bild nun am Anfang stand und was eigentlich ursprünglich der Referent war. Wir stehen vor dem Mittelpunkt der Wirklichkeit. Unversehens haben wir ihn erreicht, denn zum einen gibt es ihn aller Unkenrufe digitaler Theoretiker zum Trotz immer noch, den Referenten. Die Behauptung, der Referent sei im digitalen Zeitalter obsolet geworden, ist gefährlich, weil er in Frage stellt, dass es tatsächlich immer noch so etwas wie Fakten gibt, am basalsten nachprüfbar in der Materie. Das Erstaunen vor ihr, dieser unleugbaren Instanz, die zugleich für Leben und Tod steht, wird umso größer, je mehr wir uns in virtuellen Welten aufhalten. Der Boom des Dokumentarischen schließt aber auch an etwas Immaterielles an, von dem eben die Rede war und das den Kern des Menschseins für mich zumindest ausmacht, das Authentische im Sinne von Rechtschaffenheit. Denn der Umgang mit den Fakten, der im Dokumentarischen auf exemplarische Art und Weise geschieht, führt uns immer wieder die Relativität unserer eigenen Existenz und unseres Standpunktes vor Augen. Umso mehr gefragt beim Dokumentarischen ist deshalb die Aufrichtigkeit und Unbestechlichkeit des Produzenten. Wie verhalte ich mich gegenüber meinem Interviewpartner, der Wirklichkeit, die ich hier abbilden will, dem Material, das ich verwende? Beim Fiktiven gibt es letztlich immer nur ästhetische Maßstäbe, beim Dokumentarischen zudem ethische. Im Fiktiven spielt es kaum eine Rolle, ob der Produzent glaubwürdig ist, im Dokumentarischen schon. Glaube und Würde, zwei sehr alte und hohe Begriffe, aber um nichts weniger geht es hier, wenn man das Dokumentarische ernst nimmt. Dass am Ende ein Dokument nur so viel wert, wie die Glaubwürdigkeit seines Kontextes ist, zeigt für mich persönlich auf beeindruckende Art ein relativ junges Genre. 1986 begleitet der Fotograf Didier Lefebvre eine Gruppe der Ärzte ohne Grenzen nach Pakistan und weiter nach Afghanistan. 17 Jahre später, 2003, hat er zusammen mit den Zeichnern Emmanuel Guibert und Frédéric Le Mercier eine Comic-Trilogie daraus gemacht, wobei Comic es nicht vollkommen trifft. Der Fotograf, so heißt das Album, ist eine einzigartige Mischform aus Fotos und Zeichnungen. Es beginnt zunächst mit Kontaktabzügen, Bildsequenzen also, die Guiberts Abschied von seinen Freunden und Verwandten in Paris zeigen. Wir glauben dem Erzähltext sofort, weil die Fotos seinen Wahrheitsgehalt ja offensichtlich bezeugen. Als dann das erste gezeichnete Bild auf der ersten Seite einsetzt, das das Flugzeug zeigt, in dem Guibert nach Karachi fliegt, ist bereits eine Atmosphäre des Dokumentarischen etabliert, die auf die Zeichnung abfärbt. Sie wird als Teil der Dokumentation begriffen. Dabei sind zwei Dinge bemerkenswert. Die Zeichnungen setzen mit dem Verlassen Paris ein. Sie signalisieren, obwohl im Folgenden immer wieder Fotosequenzen kommen, beginnt nun der eigentliche Bericht, bei dem es sich eben auch um eine sehr subjektive Rekonstruktion des Geschehens von damals handelt. Das Zweite, die Fotos sind in der dokumentarischen Tradition schwarz-weiß gehalten, die Zeichnungen aber bunt. Ein starker, ein auffallender Kontrast. Das Dokument wird als solches gekennzeichnet, der Bruch mit den Zeichnungen der Rekonstruktion der Ereignisse ausgestellt. Guibert und seine Zeichner führen hier wiederum um die Jahrtausendewende ein Genre zu einem weiteren Höhepunkt, das offiziell Anfang der 90er von dem US-Amerikaner Joe Sacco ins Leben gerufen wurde, die Comic-Reportage. Streng genommen handelte es sich bereits bei dem großen Klassiker der Graphic Novel Maus von Art Spiegelman um ein dokumentarisches Werk. Zwar ist für jeden sofort die Comic-Tradition sichtbar, in der Spiegelman steht, wer würde bei den Juden, die als Mäuse gezeichnet werden, und den Deutschen als Katzen nicht sofort an Mickey Mouse oder Tom und Jerry denken. Doch nicht nur verfährt Spiegelman autobiografisch und erzählt die verbürgte Geschichte seines Vaters, der Auschwitz überlebte. Die begleitenden Erzähltexte basieren auf Interviews, die Spiegelman mit seinem Vater bereits Anfang 1970 geführt und aufgezeichnet hatte. So fällt es schwer, eine klare Genrebezeichnung für Maus zu finden. Als das Buch in den USA auf den Fiction-Bestsellerlisten stand, bat Spiegelman darum, es in die Non-Fiction-Sektion zu verlegen, mit dem Hinweis, wie absurd es sei, ein sorgfältig recherchiertes Werk, das auf den Erinnerungen seines Vaters beruhe, noch dazu über den Holocaust, als Fiktion zu bezeichnen. Joe Sacco selbst jedoch versteht seine Comics klar als Reportagen und steht auch für jeden Leser erkennbar in deren Tradition. Nur dass eben hier nicht tatsächliche Ereignisse mit Worten oder Fotos, sondern mit Zeichnungen dargestellt werden, in denen zudem stets Sacco selbst zu sehen ist. 1993 veröffentlichte er eine Reportage über seine Erlebnisse in Palästina während der ersten Intifada. Sacco hätte in den besetzten Gebieten nicht fotografieren dürfen, was auch dafür spricht, dass die Herrschenden die Macht des Bleistifts unterschätzen. Die Zeichnungen, in denen Sacco zu sehen ist, signalisieren aber auch von Anfang an, man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Wirklichkeit ist ein Konstrukt, jede Wiedergabe ist subjektiv. Zudem stellt sich aber bei der Lektüre ein erstaunlicher Effekt ein. Der Zeichenstatus der Bilder wird sekundär. Das Geschehene wirkt wirklich, weil Joe Sacco glaubwürdig und in seinen Reflexionen über die Unmöglichkeit der Darstellung der Wirklichkeit authentisch wirkt. So ergibt sich ein erstaunliches Paradox. An sich verfährt Sacco undokumentarisch. Seine Zeichnungen sind zwar realistisch, aber noch immer deutlich satirisch zugespitzt. Dadurch aber, dass er den zweifelhaften Status jedes Dokuments per se betont, gewinnt er an Glaubwürdigkeit und sein Werk an dokumentarischer Qualität. Eine seltsame Gleichung also zum Abschluss dieses Vortrags. Je stärker der Konstruktionscharakter eines Dokuments betont wird, desto authentischer und glaubwürdiger wirkt es. Es ist dieses Paradox, das uns in einer Zukunft, in der die Entstehung und Beschaffenheit der Dokumente von Jahr zu Jahr unsicherer werden wird, wichtiger sein wird als je zuvor. Vielen Dank.